SRF 2 Kultur.
Vor 25 Jahren war es noch so, dass die Amerikaner noch sehr skeptisch waren über europäische Astronomie überhaupt. Ein bisschen chauvinistisch sind sie eigentlich immer noch. Die meinten, dass fast alles, was wirklich wichtig war, in Amerika passierte. Und wir mussten beweisen, dass es auch anders kann.
The culmination of the amazing story of ESO is the science that's coming out of the Very Large Telescope.
Der Höhepunkt der erstaunlichen Geschichte der ESO sind die wunderbaren Wissenschaftsprojekte mit dem Very Large Telescope.
Es ist ein unheimliches Abenteuer, auf das wir uns hier eingelassen haben.
Spitzenplatz für Europas Astronomen. 50 Jahre Himmelsforschung in Chile. Eine Sendung von Dirk Lorenzen.
Paris, 5. Oktober 1962. Vertreter aus den Niederlanden, Belgien, Schweden, Frankreich und Deutschland unterzeichnen die Konvention zur Gründung der Europäischen Südsternwarte, kurz ESO, für European Southern Observatory. Die Astronomen wollen sich mit der damaligen Übermacht der US-Kollegen nicht abfinden und den alten Kontinent wieder zu seiner traditionellen Stärke in der Himmelskunde zurückführen, die er infolge der beiden Weltkriege verloren hat. Diese Idee halten viele damals für kühn, wenn nicht gar völlig weltfremd. Doch ein halbes Jahrhundert später ist aus der Vision von einst eine grandiose Erfolgsgeschichte geworden.
Die Europäische Südsternwarte hat die Astronomie weltweit phänomenal verändert. ESO ist heute eine der großen internationalen Einrichtungen. Wir arbeiten alle zusammen. Aber zweifellos sind die wissenschaftlichen Fortschritte der Europäer in Chile herausragend wichtig.
Dieses Lob zollt ausgerechnet Richard Ellis, der am California Institute of Technology Direktor der größten US-Teleskope ist, also der bedeutendsten ESO-Konkurrenten. Ob es um die beschleunigte Ausdehnung des Kosmos geht, um Planeten bei fernen Sternen, um die stärksten Explosionen im Universum seit dem Urknall oder um die ältesten Sterne der Milchstraße – Europas Teleskope spielten bei einer Vielzahl großer astronomischer Entdeckungen eine entscheidende Rolle, freut sich ESO-Generaldirektor Tim de Seeuw.
Die Gründungsväter der ESO haben sehr genau gesehen, dass sie nur dann mit den Observatorien in Kalifornien mithalten können, wenn sie sich zusammentun. Dann ließe sich viel Größeres erreichen, als es die Staaten einzeln jemals könnten.
Europas Astronomen wollten ursprünglich eine Sternwarte in Südafrika errichten. Auf der Südhalbkugel hatte man bessere Chancen, sich gegen die US-Teleskope im Norden zu behaupten. Zumal vom Süden aus das Zentrum der Milchstraße und die Magellanschen Wolken, unsere beiden wissenschaftlich äußerst bedeutenden Begleitgalaxien, ideal zu beobachten sind. Europas Teleskope stehen heute tatsächlich auf der Südhalbkugel, aber nicht in Südafrika. Das lag an einer kleinen Expedition, die der aus Deutschland stammende Astronom Jürgen Stock nach Chile unternommen hatte. Er sollte dort für die Universität von Chicago einen geeigneten Berg für eine kleine Südstation finden und staunte nicht schlecht über die Gipfel im Norden Chiles.
Die erste Nacht war aber so eindrucksvoll, eine total klare Nacht, absolut windstill. Eine sehr angenehme Temperatur. Also besser konnte man es gar nicht haben. Und dann einfach finstere, schwarze Nacht in allen Richtungen, weil ja nichts weiter an Ortschaften da in der Nähe war.
Ein Schlüsselmoment für die Astronomie. Denn der junge Wissenschaftler erkannte als erster, dass Chile weltweit einzigartige Bedingungen bietet, um in die Tiefen des Kosmos zu blicken.
Das habe ich dann in die Vereinigten Staaten, meinem Chef nach Jörgis, mitgeteilt und sagte ihm also, die Bedingungen sind hier so, es lohnt sich wirklich einmal in etwas Größeren zu denken. Nicht nur ein einzelnes Fernrohr, sondern etwas ganz anderes.
Die auf nur wenige Wochen angesetzte Forschungsreise entwickelte sich im Handumdrehen zur aufwendigen Großexpedition. 2 Jahre lang inspizierte Jürgen Stock zahlreiche Berge und wählte schließlich die besten aus. Seine Reise hat sich gelohnt, nicht nur für die Amerikaner, sondern ganz besonders für die Astronomen Europas. Denn Jürgen Stock hatte in Hamburg bei Otto Heckmann studiert, dem Gründungsdirektor der Europäischen Südsternwarte. Die Welt ist klein, auch in der Himmelskunde. Dank seiner Hinweise gaben die Europäer ihre Pläne für Südafrika umgehend auf und errichteten ihre Observatorien im klimatisch viel besseren Chile.
Der erste Eindruck von dem Berg, den man hier hat, ist, dass diese vier Kuppeln, das sind ja gar keine Kuppeln mehr, das sind diese vier schon fast Skulpturen, die da oben stehen. Jetzt im Moment gucken die alle in verschiedene Richtungen.
Bruno Leib und Gut, ESO-Wissenschaftsdirektor, blickt auf den Cerro Paranal, einen Berg mitten in der Atacama-Wüste, einer der trockensten Gegenden der Erde. Dort haben Europas Astronomen in den 90er Jahren ihr zweites Observatorium errichtet, nachdem die Arbeit in Chile in den 60er Jahren auf dem weiter südlich gelegenen La Silla begonnen hatte. Die Landschaft der Atacama erinnert an Aufnahmen vom Planeten Mars. Die silbrig glänzenden Schutzbauten des Very Large Telescope, VLT, erscheinen hier so unwirklich, als seien Raumschiffe von Außerirdischen auf dem Gipfelplateau gelandet.
Das Zweite, was man sieht, ist, die Bergspitze sind weggesprengt worden, die obersten 30 Meter sind weggesprengt worden. Und man sieht die Schutthalde, man sieht, wie der Schutt dann in unsere Richtung abgelagert wurde. Und dann sieht man auf der linken Seite sieht man noch eine Ecke, da ist das Kontrollgebäude, das ist ja völlig abgetrennt von den Teleskopen selbst.
Das Very Large Telescope ist das Meisterstück der europäischen Südsternwarte, die im Laufe eines halben Jahrhunderts von 5 auf 15 Mitglieder angewachsen ist. Mit Brasilien gehört sogar ein Land jenseits der Kontinentgrenzen dazu. Chile verfügt als Gastgeberland ohnehin über Nutzungsrechte an den Teleskopen. Das ESO-Team hat ein Observatorium in die Wüste gestellt, das weltweit seinesgleichen sucht. Nicht weniger als 4 Teleskope mit jeweils 8,20 Meter Spiegeldurchmesser thronen auf Cerro Paranal. Richard Ellis erkennt die Leistung der Kollegen und Konkurrenten ohne Zögern an.
Das weltweit beste Teleskop ist wohl das Very Large Telescope auf Paranal. Der Höhepunkt der erstaunlichen ESO-Geschichte ist die exzellente Wissenschaft, die dieses Teleskop liefert. Wichtigster Konkurrent sind die beiden etwas älteren Keck-Teleskope auf Hawaii. Aber die befinden sich auf der nördlichen Erdhalbkugel, während die ESO auf der Südhalbkugel ist. Diese Teleskope ergänzen sich also. Man braucht beide Einrichtungen, um den ganzen Himmel zu beobachten. Und beide arbeiten wissenschaftlich herausragend. Die Zeiten der beobachtenden Astronomie sind derzeit sehr aufregend.
Ich würde sagen, beide machen extrem gut. Und es ist eine sehr exciting Zeit in Observational Astronomy.
Der Himmel mag sich zwischen Chile und Hawaii unterscheiden. Doch im Norden wie im Süden herrscht tagsüber auf Sternwarten relative Ruhe. Es werden einige Wartungsarbeiten durchgeführt, aber wer die Vorgänge im Kosmos beobachten will, ist naturgemäß nachtaktiv. Das ist auch auf Paranal so, wo erst gut eine Stunde vor Sonnenuntergang das Leben erwacht. Gerhard Hüdepohl, der als Elektronikingenieur maßgeblich am Bau der Paranal-Sternwarte beteiligt war, eilt zu seinem Teleskop, für das er in dieser Woche die Verantwortung trägt. Noch ist die Halle hell erleuchtet. In der Mitte steht das mächtige Spiegelteleskop. Es ist kein geschlossenes Rohr, sondern eine offene Struktur aus dicken, grauen Stahlrohren. 20 Meter hoch und 400 Tonnen schwer. Beim Kontrollrundgang vor dem Einschalten des Teleskops passiert der Ingenieur auch die dröhnende Klimaanlage.
Die läuft den ganzen Tag, wird aber nachts ausgeschaltet. Die hält tagsüber das Teleskop auf der zu erwartenden Nachttemperatur.
Hat das Teleskop genau die Temperatur der Umgebung, kommt es zum einen nicht zu thermischen Verformungen im Spiegel. Zum anderen bilden sich dann keine Blasen warmer Luft, die aus der Teleskophalle aufsteigen und die Sterne flimmern lassen. Die Kühlung am Tage sorgt mit dafür, dass nachts die Bilder perfekt scharf sind. Gerhard Hüdepohl setzt seine Inspektion fort. Zügig steigt er die Treppen hinauf zum Gitterweg, der an der Innenwand des Teleskopgebäudes entlang führt.
Ich bin wieder 2 Stockwerke hochgegangen, das ist wieder eine sportliche Leistung. Man kommt hier schnell ein bisschen aus der Puste, wenn man schnell hier die Treppen rauf und runter läuft. Denn wir sind immerhin auf 2600 Meter. Wenn man das nicht gewohnt ist, kommt man schnell außer Atem.
Vom Gitterweg aus fällt der Blick auf den gewaltigen Spiegel, der fast zum Greifen nah ist. 8,20 Meter Durchmesser machen ihn 53 Quadratmeter groß, die Fläche einer kleinen Dreizimmerwohnung. Die Tore des Teleskopgebäudes laufen nach links und rechts auseinander. Dazwischen taucht die von der tiefstehenden Sonne glutrot gefärbte Wüstenlandschaft auf, über der sich der wolkenlose, stahlblaue Himmel wölbt. Gerhard Hüdepohl geht ein paar Schritte und beugt sich nach unten.
Das Lichtausschalten geht auch im Hightech-Teleskop immer noch über normale Lichtschalter und nicht über Computer.
Innerhalb einer Stunde senkt sich perfekte Dunkelheit über Paranal. Die Spiegelteleskope starren nach oben und sammeln alles Licht, das von den zum Teil Milliarden Lichtjahre entfernten Objekten auf sie trifft. Dank der technischen Ausstattung sehen die Teleskope in Chile zum Teil sogar schärfer als das Hubble-Weltraumteleskop. So erfolgreich das Very Large Telescope heute auch ist, es war lange Zeit keineswegs sicher, dass aus dem ehrgeizigen Plan Realität würde, erinnert sich Harry Vandalan. Er war während der Bauzeit Ende der 80er und Anfang der 90er Jahre ESO-Generaldirektor.
Da war ein Riesenrisiko, dass niemand hatte je perfekte Glasscheiben mit 8 Meter Durchmesser gemacht. Und die mussten dann auch noch geschliffen werden. Das war auch noch nie passiert. Es war sehr schwierig einzuschätzen, ob das überhaupt möglich war und wie schnell und für was für einen Preis. Und wir hatten viel Glück, dass die Firma Schott in Mainz so motiviert war und solche fantastische Ingenieure hatte. Und die haben das geleistet. Und das war ein Wunder. Die ersten paar sind natürlich gebrochen. Und dann noch ein paar, die waren nicht gut genug. Aber dann haben die doch für uns 4 dieser Riesenscheiben, 8 Meter Durchmesser, perfekt gemacht.
Brillante Wissenschaft erfordert in der Astronomie schon lange brillante Technik. Die Zeiten, in denen Astronomen mit mäßigen Teleskopen an klimatisch schlechten Standorten Großes leisten konnten, sind seit 100 Jahren so gut wie vorbei. So musste die ESO dieses Wagnis eingehen, um sich weltweit an die Spitze zu setzen. Doch den früheren Chef hat diese Phase der Rückschläge jede Menge Nerven gekostet.
Da hatten wir viele Sorge darüber. Man konnte nicht einschätzen, wann es gelingen würde. Und davon hängt natürlich alles ab. Und da habe ich viele Nächte nicht gut geschlafen.
Nicht nur bei der Technik, auch beim Betrieb ihrer Anlagen ist die ESO neue Wege gegangen. Die Astronomen aus aller Welt müssen sich um Beobachtungszeit an den Teleskopen bewerben. Und traditionell gab es nur 1 oder 2, selten auch mal 3 Nächte. Doch statt sich in zahllosen Kleinstprojekten zu verzetteln, hat die ESO vor allem auf einige große Schlüsselprogramme gesetzt. Sie bekamen manchmal 20 oder gar 100 Nächte pro Jahr zugesprochen. Dabei ging es beispielsweise um die Entwicklung von Galaxien, um die Vorgänge in der Umgebung schwarzer Löcher, um die chemische Zusammensetzung von Sternen oder um die eisigen Körper am Rande des Sonnensystems. Ein exzellentes Teleskop allein reicht aber nicht für herausragende Wissenschaft. Ebenso wichtig sind die Kameras und Messinstrumente, die das Licht aus dem Kosmos analysieren. Weil die ESO nicht genügend Geld hatte, um die 12 für das Very Large Telescope benötigten Instrumente allein zu bauen, hat Harry Vandalan die Experten an Universitäten und anderen Forschungseinrichtungen in Europa auf elegante Weise eingebunden.
Und so habe ich viel bessere Instrumente gekriegt, da diese Teams dafür belohnt wurden mit garantierter Teleskopzeit. Und dann konnten sie erst ein perfektes Instrument bauen und das dann installieren und danach natürlich berühmt werden. Und das möchten Astronomen gerne, berühmt werden in diese garantierte Zeit, um Wissenschaft zu tun, Beobachtungen zu machen, die noch keine hat machen können.
Auch diese bei der ESO entwickelte Idee hat längst weltweit Schule gemacht. Wer ein Instrument für ein Großteleskop entwickelt, das später allen Kollegen zur Verfügung steht, darf es anfangs exklusiv benutzen. Zu den Instrumenten, die den Europäern ihre weltweit führende Stellung beschert haben, zählt ein Gerät, das unter der Leitung von Reinhard Genzel entwickelt wurde. Er ist Direktor am Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik in Garching und damit Nachbar des ESO-Hauptquartiers nördlich von München.
Wir haben also ein ganz tolles Instrument gebaut für das große Very Large Telescope der ESO. Das sind also 4 8-Meter Teleskope in Chile. Und dort haben wir also ein Gerät gebaut, was zum ersten Mal Bilder produziert und gleichzeitig für jeden Bildpunkt sozusagen eine Farbe produziert, ein Spektrum. Und damit können wir also gleichzeitig dies tun. Und das Ganze auch noch hinter einer adaptiven Optik. Das heißt, wir korrigieren die Erdatmosphäre weg und damit können wir ganz scharf sehen. Spektakuläres Instrument, nicht nur für das Galaktische Zentrum.
Genau in der Mitte unserer Milchstraße herrscht ein schwarzes Loch, das gut 3 Millionen Mal schwerer ist als unsere Sonne. Das Instrument mit Namen Sinfonie liefert erstmals einen detaillierten Blick in die Umgebung des galaktischen Zentrums. Dank der Bilder und Spektren bekommen die Forscher eine 3D-Aufnahme dieser Region. So sehen sie, dass dort das schwarze Loch eine bemerkenswerte Gruppe von Sternen dirigiert.
Zu unserem Erstaunen finden wir also ganz im Gegenteil dessen, was wir erwartet haben, dass also die Sterne, die sich dort befinden, nicht nur alt sind. Also alte Sterne hätte man immer erwartet und die werden auch vom schwarzen Loch sozusagen angezogen. Die gruppieren sich dann um das schwarze Loch herum. Aber nein, wir sehen auch ganz junge Sterne und das ist eine ganz hervorragend interessante Sache, weil die sollten sich nicht bilden. Die dürfen sich gar nicht bilden, so sagen uns die Theoretiker.
Die Sterne sind so jung, dass sie nicht erst woanders entstanden und dann langsam in die Nähe des schwarzen Lochs gedriftet sein können. Allerdings sollte das schwarze Loch mit seiner Anziehungskraft das Zusammenklumpen von Gas zu Sternen verhindern. Dank der Daten des Very Large Telescope mit der Sinfonie-Kamera ahnen Reinhard Genzel und sein Team nun, wie es doch funktioniert haben könnte.
Wir glauben, dass sich etwa 1000 Sterne vor einigen Millionen Jahren gebildet haben. Die haben sich dann so in einer Scheibe gruppiert und rotieren also um das schwarze Loch herum, nachdem vorher eine Gaswolke, die sehr dick gewesen sein muss und auch sehr schwer, ins Galaktische Zentrum zufällig, jetzt sagen wir mal, zufällig hineingefallen ist und dort dann unglücklicherweise hängen geblieben ist, möchte ich mal sagen. Und aber in dem Prozess eben dann immer dichter geworden ist, dann bildeten sich auf einmal sehr effizient Sterne. Und die sehen wir. Wir sehen also sozusagen dieses archäologische Relikt einer Sternbildung um ein schwarzes Loch herum.
Kosmos-Paradox. Ein schwarzes Loch mal nicht als gefräßiger Zerstörer, sondern als Geburtshelfer. Die Astronomen erkennen mit Hilfe der Teleskope in Chile, dass sie den Einfluss eines extrem massereichen schwarzen Lochs auf seine Umgebung noch nicht völlig verstehen. Das betrifft keineswegs nur unsere Milchstraße, haben doch fast alle Galaxien im Kosmos ein schwarzes Loch in ihrem Zentrum. Während es Reinhard Genzel vor allem auf das Exemplar vor unserer Haustür abgesehen hat, das nur knapp 30.000 Lichtjahre entfernt ist, beobachtet seine Institutskollegin Natascha Förster-Schreiber vor allem Galaxien, die gut 10 Milliarden Lichtjahre weit draußen liegen.
We actually trace how stars get formed in individual galaxies and also how they moved within the galaxies.
Wir verfolgen jetzt im Detail, wie Sterne in den einzelnen Galaxien entstehen und wie sie sich bewegen. Wir sehen, dass sich riesige Sternscheiben bilden, ähnlich der, die auch die Milchstraße hat. Allerdings beobachten wir diese Prozesse bei Galaxien etwa 3 Milliarden Jahre nach dem Urknall. Erstmals zeigt sich, dass die Galaxien schon damals oft Scheiben und eine zentrale Verdickung hatten, also den heutigen Exemplaren ähneln. Das ist sehr überraschend, denn schließlich blicken wir da mitten hinein in die Kindheit der Galaxien.
About 3 billion years after the Big Bang, so it's very early infancy of galaxies.
Früher waren solche Galaxien verwaschene Lichtfleckchen auf einem lang belichteten Foto. Heute blickt die Forschergruppe aus Garching präzise hinein in ferne Galaxien, untersucht deren Aussehen und vermisst die Bewegung. Möglich macht dies das Very Large Telescope in Chile mit seinem Sinfonie-Instrument. Doch Europas Astronomen geben sich mit dem Erreichten nicht zufrieden. Pünktlich zum 50. Jubiläum der ESO-Gründung am 5. Oktober 1962 steht das nächste Großprojekt kurz vor dem Baubeginn. Auf einem Nachbarberg von Paranal soll bald ein Instrument mit einem Spiegeldurchmesser von sage und schreibe 39 Metern entstehen. Bisher trägt das Teleskop den Arbeitstitel ELT, nach der englischen Abkürzung für extrem großes Teleskop. Bruno Leib und Gut, der wissenschaftliche Direktor der ESO, kann es kaum erwarten, dass das neue Projekt endlich losgeht.
Ich bin natürlich sehr stark an der Kosmologie interessiert. Ich denke, da gibt es einiges zu tun, dunkle Energie, Stichwort, dass wir da halt mehr tun, die Ausdehnung des Universums besser verstehen. Das finde ich halt immer noch faszinierend und ist, glaube ich, auch eine sehr wichtige Aufgabe des ILTs. Ich denke, zentral für das ILT sind natürlich die Exoplaneten, andere Welten, dass da wir Möglichkeiten bekommen, um Planeten, um andere Sterne zu charakterisieren oder vielleicht auch Planetensysteme zu charakterisieren, die wir bis jetzt noch nicht haben. Ich glaube, das ist ein astronomisches Feld, das sich unheimlich ausweiten wird. Astrobiologie ist natürlich ein anderes Stichwort, das da dazu kommt. Also das sind unvorstellbare Möglichkeiten, die wir da haben. Und da wird das ILT massive Beiträge leisten.
Womöglich gelingt mit dem ILT auch das erste Familienfoto eines fernen Sterns mit seinen Planeten. Oder gar der Nachweis von weiterem Leben in den Tiefen des Alls. Wie einst das VLT, das auf Paranal steht, ist das ILT bisher aber nicht mehr als ein ehrgeiziger Plan. Der Hauptspiegel wird fast halb so groß sein wie ein Fußballfeld und aus gut 800 Segmenten bestehen, die auf weit weniger als einen Haardurchmesser genau ausgerichtet sein müssen. Und das bei einem Gesamtgewicht des Teleskops von mehr als 5000 Tonnen. Die Entwicklung und erste Tests neuer Technologie laufen seit einigen Jahren auf Hochtouren. Projektmanager ist der Brite Alastair MacPherson. Er war früher in der Rüstungsindustrie tätig und ist mit allen Wassern gewaschen. Ihm ist völlig klar, dass es die erhofften grandiosen Entdeckungen erst gibt, wenn sein Team in den kommenden 10 Jahren einen enorm harten technischen Weg übersteht.
What keeps me awake at night is at the end of the day being absolutely sure you have control of all the mirror surfaces and that you're.
Was mir den Schlaf raubt, ist am Ende wirklich absolut sicher zu sein, dass wir alle Spiegeloberflächen perfekt steuern und dass das Instrument die bestmöglichen Bilder liefert. Alles muss äußerst genau zusammenpassen und wir müssen die vielen Komponenten des Teleskops präzise unter Kontrolle haben. Das ist eine riesige Herausforderung.
And it's getting that under control, which I think is going to be a real challenge.
Im Laufe der ersten 50 Jahre hat die Europäische Südsternwarte ESO enorm viel technische Erfahrung gesammelt, so dass Bruno Leib und Gut zuversichtlich ist, das neue Instrument auf dem Berg Cerro Armazones bauen zu können. Denn die ESO hat es bisher stets verstanden, neben den nötigen Finanzen auch die richtigen Personen für derart ambitionierte Projekte zu gewinnen.
Die ESO wird als wissenschaftliche Organisation gesehen, aber es sind dreimal mehr Ingenieure bei der ESO als berufstätige Astronomen. Und das ist auch richtig so, weil für Großprojekte, das sind technologische Probleme, die Astronomen nicht wirklich voll erfassen können. Und da brauchen sie dann halt die Techniker, die Ingenieure, die das tun können. Es gibt sicher einige Probleme, die gelöst werden müssen. Ich bin aber auch überzeugt, dass die Vorbereitung so gut gewesen ist, dass wir die Risiken identifiziert haben und auch dann entsprechend die Entwicklung dahin führen können, dass wir das kontrollieren können. Das war beim VLT nicht anders.
Es geht der ESO um nicht weniger, als die weltweit führende Stellung zu verteidigen. Denn die Konkurrenz schläft nicht. Rund um den Pazifik tun sich die Astronomen unter US-amerikanischer Führung zusammen, um auf Hawaii ein Teleskop von 30 Metern Durchmesser zu bauen, TMT genannt, 30 Meter Telescope. Ein Forscherkonsortium aus den USA, Australien und Südkorea möchte in Chile das Giant Magellan Telescope, GMT, errichten, das etwa 25 Meter Durchmesser haben soll. Die beiden Projekte sind zwar bei weitem noch nicht so weit gediehen wie Europas ILT, aber ESO-Generaldirektor Tim DeSeo wartet sehnsüchtig auf die letzten fehlenden Gelder für das Teleskop.
I hope that we get the final go-ahead in the next 6 to 8 months. All the member states want to participate.
Ich hoffe, dass wir in den nächsten 6 bis 8 Monaten endgültig grünes Licht bekommen. Alle 15 ESO-Mitgliedstaaten wollen das ELT, aber aufgrund der wirtschaftlichen Lage können nicht alle zusätzliche Finanzmittel zur Verfügung stellen. Anfang 2013 sollten wir aber endlich loslegen. Bis dahin hat auch Brasilien Zeit, seinen Beitritt zur ESO formal abzuschließen und seinen Beitrag zu bezahlen. Und vielleicht haben andere Länder bis dahin doch das nötige Geld. Wir sollten aber keineswegs noch noch 5 Jahre warten oder auch nur 3.
Basically and find the money and I think this 1 year is fine, but we shouldn't wait 5 years or even 3.
Allmählich greift bei allen Beteiligten eine gewisse Nervosität um sich. Denn ein Projekt wie das ILT lässt sich nicht ewig in der Warteschleife halten. Die Teleskopteams scharren mit den Hufen. Viele Experten wenden sich anderen Aufgaben zu, wenn nicht bald der Startschuss fällt. So steht die ESO ausgerechnet beim 50. Jubiläum am Scheideweg. Was auch immer beschlossen wird, es hat Folgen für die nächsten 30 bis 40 Jahre. Ob Europas Astronomen auch beim 75. oder gar 100. ESO-Geburtstag noch an der Weltspitze liegen, entscheiden die Finanz- und Wissenschaftsminister der ESO-Staaten in den kommenden Monaten. Noch setzen alle auf einen weiteren großen Wurf, einen weiteren astronomischen Olymp in der Atacama-Wüste mit ihrem perfekten Himmel.
Es ist ein unheimliches Abenteuer, auf das wir uns hier eingelassen haben. Und es ist unheimlich schön, dass wir die ESO auch in der Richtung entwickeln können. Wir haben ja mit La Silla 3,6 Entity schon gute Teleskope für damals, auch gute und wichtige Teleskope entwickeln können. Wir haben das VLT bauen können, das eigentlich einzigartig ist und in der direkten Konkurrenz mit anderen 8 Meter oder 10 Meter Teleskopen steht, aber wirklich auch Europa in einer gewissen Weise wieder zurückgebracht hat an die Spitze der Beobachtungsastronomie. Die ESO hat da Möglichkeiten geschaffen, die, ich glaube, sich niemand erträumt hat.
So spannt sich für ESO-Wissenschaftsdirektor Bruno Leib und Gut ein wunderbarer Bogen von den ersten Ideen der europäischen Astronomen vor 50 Jahren bis hin zur exzellenten Stellung heute. Viele Forscher außerhalb Europas blicken neidvoll auf die Erfolgsgeschichte, die ebenso in der Atacama spielt wie an zahlreichen Instituten in Frankreich, Italien, Schweden, Holland, Dänemark, Deutschland und vielen weiteren Ländern. Europa greift wieder einmal nach den Sternen. Der Kosmos ist voller faszinierender und geheimnisvoller Phänomene. Jede Entdeckung lässt neue Fragen aufkommen. Den Forschern wird also ihre himmlische Arbeit kaum jemals ausgehen.
Wenn man sich die Geschichte der ESO anguckt und wie das entstanden ist, und der Heckmann hat sein Büro in Hamburg gehabt und das war dann schon die ESO, na, war noch eine Sekretärin. Und jetzt sprechen wir davon, dass wir 40 Meter Teleskope bauen. Das Universum ist in diesem Zeitraum ja auch, also das bekannte Universum ist ja auch gigantisch größer geworden, wenn man so will. Also diese Möglichkeiten sind faszinierend und ich sehe da viele Dinge, viele Beobachtungen, die wir auch in den nächsten Jahren noch tun können und müssen, um das Universum besser verstehen zu können.
Europäische Astronomen entdecken den Himmel in Chile. Sie hörten Bruno Leib und Gut, Schweizer Astronom und Wissenschaftsdirektor der Europäischen Südsternwarte, in einer Kontextsendung von Dirk Lorenzen.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.